Hier ist der Podcast von Wunderwerke.
Hallo und herzlich willkommen, Werner Wichtig. Na, unser Beitrag zur Fußball-WM hier bei den Eurotops. Ich sag nichts mehr zu ihr. Sie ist erfolgreich, ihr kennt sie. Ein kleiner Vorgeschmack auf ihre hoffentlich bald startende Live-Tour. Lisa Stansfield, What Did I Do?
Yeah, it's oldie time, als der liebe Uli 1975 noch ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf hatte. Sonnenbrille auf, Rubens an, Folio D.
Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Und heute in Wunderwerkes Podcast, herzlich willkommen, Uli Harras.
Danke für die Einladung. Ich war jung und brauchte das Geld. Brauchte kein Geld.
Das ist aus der Kaiserzeit noch, ne?
Ja, Mensch, wo gräbst du denn sowas auf?
NDR Fernsehen. Das muss irgendwo um die Jahrzehntwende herum gewesen sein, 1990, irgendwie da.
Ja, das war beim lieben Mike Leckebusch im Keller in Osterholz-Scharmbeck. Der hat das ja in seinem eigenen Studio alles aufgenommen, die Eurotops.
Und damit fangen wir ja ganz untypisch eigentlich diese Sendung an, weil eigentlich bist du ein Mann des Radios von fast der ersten Stunde an. Also was sich jetzt nicht auf das Alter des Radios und auf dein Alter bezieht, sondern von dem her, was du gemacht hast.
Ja, stimmt, korrekt, 82.
Jetzt wollen wir die Dinge mal kurz 82. ordnen und auch mein klopfendes Herz dabei erklären. Ich bin gebürtiger Hamburger, Uli.
Aha.
Ich bin mit dir aufgewachsen.
Nee. Du hast mir zugehört. Ja. Du warst das. Ich habe immer gerätselt. Wer hört sich das alles an?
Ich und die kleine Mareike.
Nein.
Wir waren zu zweit. Klasse. Und haben dir zugehört. Und das ist jetzt etwas ganz Besonderes für mich, mit dir zu sprechen, muss ich wirklich sagen.
Witzig.
Ja, weil du bist, in meiner Erinnerung bist du rechteckig.
Sonst habe ich dich immer nur geärgert, weil ich in die Musiktitel reingequatscht
habe. Für mich bist du in meiner Erinnerung rechteckig, hast Lüftungsschlitze und eine Antenne auf dem Kopf. Also das ist für mich Uli Harras.
Klasse.
Beschreib doch mal ganz kurz mit 4,5 Sätzen diese Zeit, die dich auch so bekannt gemacht hat.
Ach, die war toll. Radio war damals ganz anders als heute. Ich bin durch einen Anruf beim NDR. Ich wollte eigentlich zum Fernsehen, ne, damit wir uns hier richtig verstehen. Und bin beim Jugendfunk gelandet, bei Rainer Wolf, der mich motiviert hat, dann doch beim Radio mal es zu versuchen. Und ich habe das wirklich nicht bereut, bin dem Rainer Wolf bis heute dankbar. Und habe dort eine tolle Zeit gehabt. Lutz Ackermann wurde mein Ziehvater, der hat mich dann so richtig geformt. Dann ging es los mit Beiträgen zunächst und dann kamen 82 Sendungen dazu, einmal im Monat, oder wurde man fast schon bekannt in Norddeutschland. Da gab es ja noch nicht so viel Medien.
Definitiv bist du bekannt gewesen, zumindest.
Ja, und das war und ja, ist auch nebenbei bemerkt, Radio ist eine angenehme Popularität. Du verkaufst dein Gesicht nicht.
Ja,
du weißt exakt, wenn du irgendwo bist und dann sagen die, sie kommen mir irgendwie, ach, ne, der klingt so, ach. Und da hast du eine Ruhe. Die anderen Leute im Fernsehen verkaufen ihr Gesicht. Also ich war ja auch im Fernsehen, hatte da auch so meine Erlebnisse, als ich mal nach Rostock fuhr, war die Mauer gerade offen, parkst dein Auto irgendwo, ruft dir quer von irgendwo her einer zu, ey Uli, da nicht das Parkverbot, geh mal 500 Meter weiter, da kannst du wieder. Du denkst, du bist im falschen Film. Das ist so, was Fernsehleute erleben, sowas tagtäglich. Die sind im Dienst, wenn sie die Wohnung verlassen. Ja, und und Radio war eine tolle Zeit, dann war das der Club auf NDR 2, ich bin noch in den 3 Minuten, ne? Und die tolle Zeit wurde dann nochmal getoppt mit einem Jahr beim Privatfunk, dann wieder zurück, dann gab es eine noch bessere Zeit beim NDR, alle möglichen Sendungen, Reportagen, Formate, was haben wir nicht gemacht, viele auch öffentliche Veranstaltungen waren dabei. Und die Zeit war 97 schlicht und einfach mal vorbei, da bin ich dann raus beim NDR.
Was glaubst du denn, was dich eher radiokompatibel gemacht hat? Deine charmante Art und Weise, Sätze zu bilden, oder deine fast unvergleichliche Raucherstimme? Ich habe noch eine alternative Frage dazu. Wie viel Schachteln Kippen muss man am Tag rauchen, um so eine Stimme zu kriegen?
Ganz normaler Süchtiger. Ich war ein ganz normaler Süchtiger, bin es bis zu einem gewissen Grad heute auch noch. Also eine Schachtel. ja, gerne auch oder mal selbst gedreht oder da, also ja, also da rühme ich mich ja nicht mit. Und heute nuckel ich noch ein bisschen, das klingt dann so, Moment. Ups, Moment. Das ist Dampfen. Also das ist weit gesundheitsschonender. Da kommt nur noch ein Bruchteil.
Nee, es sei denn, es explodiert einem in der Fresse, ne?
Ja,
was so ja schon mal passiert ist.
Gewisses Lebensrisiko ist irgendwo immer.
Aber Cowboy-esk ist das ja nicht mehr, Herr Harras, ne?
Nein, aber hallo, irgendwann, es ist super angenehm in dieser Zeit, wo alle ja hysterisch, wir sind ja hysterisch grundsätzlich, also das ist schon so ein Wandel geworden. Es ist alles hysterisch geworden, alles ist hysterisch.
Ja.
So, und wenn du, das ist schon herrlich, wenn du im Flieger einen 10-Stunden-Flug, hatte das mal jetzt letztes Jahr irgendwie Kuba, war sehr interessant. Und dann hast du so einen Fensterplatz und zwischendurch machst du einfach nur so, nuckelst ein bisschen deine Sucht runter, bläst das Zeug nach unten, das riecht nach Zuckerwatte. Vor und hinter dir im Flugzeug sitzt, denken sie nur, Mensch, haben die hier Zuckerwatte verteilt? Mehr nicht. Und so.
Ach, du hast das heimlich gemacht.
Naja, auch die Flugzeugcrews und alle, die so ein bisschen diese Suchtthematik, es ist ja eigentlich nur nuckeln. Du willst ja eigentlich nur nuckeln. Nuckeln so. Und saugen. Das ist das Rauchen.
Ja, ist das so?
Zu 90%. Ja, ist so. Diese Haptik. Natürlich ein kleiner Schuss Nikotin. Das ist wie bei einer Tasse Kaffee. Mehr ist es bei mir nicht mehr. So, und es ist so herrlich. Du bist so frei. Du hast keinen Druck mehr. Ne? Früher waren, also so in meiner schwersten Zigarettenzeit, waren Interkontinentalflüge. Da war kein Vergnügen.
Wobei man auf den ja früher zu deiner Zeit ja rauchen durfte.
Nee, die Phase habe ich noch ganz kurz mitgemacht.
Also.
Aber interkontinental, da war es schon vorbei bei mir.
Du hast einen Wikipedia-Artikel. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man einen Wikipedia-Artikel hat?
Ich habe auch gestaunt. Ich habe das mal selber versucht.
Hat den Oma geschrieben oder?
Nee, ich weiß oder vermute, wer den geschrieben hat. Ich nicht. Ich habe das selbst versucht, habe es aufgegeben. Ich habe nämlich einen Wikipedia-Artikel über einen Kollegen. Und da habe ich doch diesen ganzen normalen Neid gehabt und gesagt, wenn der, dann kann ich dann auch. So, aber ich bin gescheitert. Ich habe gesagt, nee, also dann stundenlang. Und irgendwie ist es mir aber gelungen, wenigstens ein Foto von dir auf Wikipedia zu schieben. So, und irgendwann, ich google mich manchmal ein bisschen ab, um mal so Kontrolle zu haben, was ist über mich im Internet. Und irgendwann war dieser Wikipedia-Artikel da drin. Fand ich toll. Den habe ich dann versucht, hier und da ein bisschen zu ergänzen. Also nicht aufzublähen, sondern einfach nur die Sachen richtig zu ergänzen.
Lebt
mir
noch.
Auch nicht gelungen.
Hat noch
und
Haare.
Jetzt steht immer noch, pass auf, der wird auch bald wieder gelöscht. Jetzt Ach steht so. Immer noch drüber, hier sind einige unbestätigte und das, wenn das nicht bestätigt wäre, dann wird das gelöscht. So in Rot drüber.
Ja.
Ich habe so ein bisschen eingestiegen in diese Wikipedia-Diskussionen umgewählt. Herrlich. Das sind so ja,
was
Nerds.
Was hast du denn geschrieben? Guten Tag, ja, hier spricht die Person, über die hier geschrieben wird.
Nee, ich habe das versucht. Es heißt ja immer so, ja, mach mit und hier, klick einfach und mach. Und dann habe ich einen Account auch mal aufgemacht und denke, du wirst blöde. Das
ist denn so in deinem Wikipedia-Artikel irgendwas falsch?
Nee, der schreibt nichts falsch. Nee. Ich wollte es nur ergänzen.
Fehlen positive Attribute, ja?
Nee, ich wollte hier und da nur ein paar sachliche Sachen ergänzen.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Also, wie gesagt, der Kollege hat da Sachen geschrieben, wo ich gesagt habe, nee, also das ist schon fast peinlich. Aber egal. So, habe ich gesagt, das brauchst du nicht, aber ich finde es schon, nö, also man fühlt sich ja doch ne, irgendwie wahrgenommen.
Du bist ja schon eine Person des öffentlichen Lebens, ne?
Am Ende des Tages bin ich das tatsächlich,
ja.
Oder war ich das.
Ja.
Und einige kennen mich ja doch und von daher gesehen, ja, aber ob das nun da steht oder nicht, vielleicht wird es auch wieder gelöscht. Weil da irgendwelche ganz, das sind diese Nerds, die da im Hintergrund sich die Fresse einhauen über irgendwelche Einträge und dergleichen. Ich glaube, da sind so.
Ja, ich habe das mal.
Ich will das nicht näher beschreiben, sonst sind die beleidigt.
Um einen Wikipedia-Artikel bei einer anderen Person mitbekommen. Das wurde dann schon ganz schön heftig. Ich würde gerne hier die Schleife noch kurz beenden. Beschreib doch noch mal kurz, welche NDR-Radiosendung dich seinerzeit so bekannt gemacht hat in Norddeutschland.
Also das war sicherlich der Club. Ne?
Ja.
Das war dieser Club, das war eine Kultsendung, gab nur 3 Sender oder 4, 5 höchstens verrauscht empfangbare Sender und der Club war gut zu empfangen und das war NDR 2 und das waren die einzigen 2 Stunden, wo du verlässlich diesen Sender ertragen konntest. Da haben wir, da hat Ackermann eine sinkende Quote übernommen. Und wir haben das Ding hochgeschraubt zusammen im Team. Das war auch Team Spirit. Das war mal meine Theorie, wenn ein Team da ist.
Jugendsender gab es noch nicht in der Zeit. Also das, was heute 1Live, Enjoy und Co. ist.
Ja, nee, überhaupt nicht. War überhaupt nicht dran zu denken. Nein, das war.
Und bei euch gab es angesagte Musik?
Ja, zumindest dachten wir das. Und häufig war das auch so. Wir haben das so gedacht.
Und die Jugend des Nordens klebte am Radio. Die hatte ein Date mit euch, einmal pro Woche, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube nicht nur Junge. Ich glaube, das ging quer durch, so wie es heute ja ganz gang und gäbe ist, dass sich diese Geschichte, das ist Jugend und das ist älter und diese ganze Zielgruppengeschichte, dieser Jugendkult, der löst sich ja sowieso von selbst auf, weil wir eben alle älter werden. Alle älter werden. Und wenn ich dich frage, wie fühlst du dich, dann fühlst du dich garantiert 20 Jahre jünger. Das ist bei mir nicht anders. Und von daher gesehen, denke ich, auch damals haben schon alle möglichen Leute zugehört. Wir haben ja auch nicht nur die hipsten und verschrägsten Geschichten gespielt, sondern Mainstream-Pop und Oldies ein paar zwischendurch auch. Also ich denke, das war einfach nur gutes Popradio, so wie es danach dann, ich bin ja zu RSH, das war ja der erste landesweite private, da wurde es ja üblich, dass du es rund um die Uhr so machst. Ich habe die Kollegen noch gewarnt, die haben gesagt, Ohohoho. Und dann haben wir es vorgemacht, damals, wie ich fand, mit einer abwechslungsreichen Variante. Heute haben Sender zum Teil nur noch 300 Titel, die sie natürlich ein bisschen abwechselnd am Tag spielen. Und das ist dann, naja, klar, das ist die Entwicklung.
Das große Manko der Privatsender, egal welchen du einschaltest, die klingen alle gleich. Ist das eigentlich ermüdend, gute Laune zu verbreiten, jeden Tag im Radio?
Ja, natürlich. Ja, klar. Wenn du jeden Tag ein paar Stunden on air bist, weißt du auch irgendwann nicht mehr, was du sagen sollst.
Neigen Radio, fröhliche Radiomoderatoren, Stimmen als Person im wahren Leben zu Depressionen?
Also da sprichst du ein ernstes Thema an. Ich kenne da Radiokollegen, die Selbstmord gemacht haben, ja. Mhm. Suizid. In leitender Position waren, hinterher in ein Loch gefallen sind und Suizid begangen haben. Das ist jetzt nicht der Regelfall, aber ich würde dann wohl sagen, wahrscheinlich trifft es jeden mal in jeder Berufsgruppe. Aber es ist wirklich so ein Thema. Ich bin sehr dankbar, bin ja ein gläubiger Mensch, bin meinem Herrgott sehr dankbar, dass ich da den Weg glimpflich rausgefunden habe.
Du würdest tatsächlich sagen, du hast den Weg rausgefunden aus dem Radio?
Ja, absolut. Ja, muss man ja so sagen. Guck mal, wenn du freier Mitarbeiter bist, bist du abhängig von irgendwelchen 2, 3 Chefs, die dich da einsetzen oder eben nicht. Ne? Oder die irgendwann sagen, weißt du, Uli, das ist ja ganz nett. Wir haben vorgestern 20-Jähriges gefeiert und dabei ist uns aufgefallen, dass das eigentlich irgendwie, wir brauchen mal ein bisschen Änderung. Wir müssen mal ein bisschen was neu machen. Oder stehst du auf der Straße? Was machst du denn dann?
Ja, was machst
wenn
du denn
dann? Wenn du nur sabbelst, auf Deutsch gesagt.
Hat, ne? Hat man nicht zuerst noch einen Beruf gelernt oder was studiert?
Nee, hatte ich nicht.
Hast du nicht?
Also, den klassischen Beruf in dem Sinne, also dass ich jetzt gesagt habe, ich habe das und das studiert und war dann, ja was, wüsste ich jetzt gar nicht. Blablabla.
Was bist du denn vom Beruf?
Ich bin von Beruf, so nennt sich das, darf sich jeder schimpfen, das ist auch das Problem, Journalist.
Ach, du bist Journalist.
Naja, ich habe natürlich eine langjährige Erfahrung im Medien. Und das ist das, was mich auch heute beschäftigt.
Ja.
Aber eben nicht für Rundfunksender, sondern eher für Unternehmen.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin froh, dass der Herrgott mich da rausgeführt hat und dass ich einen Weg gefunden habe, raus aus dem Radio zu kommen, dann meinst du mit anderen Worten, der Übergang konnte gut gestaltet werden?
Ja.
Und es gab eine zweite Halbzeit für mich.
Wie eine zweite Halbzeit?
Eine zweite berufliche Halbzeit, ein Schritt, wohin ich gehen konnte, was ich danach machen konnte.
Ja.
Man weiß, im Grunde, dass das Fernsehgeschäft hinter den Kulissen dreckig ist und hart und der Aufstieg schön und der Fall ganz schnell und sehr hart sein kann. Ist das im Grunde hinter den Kulissen des Radios ähnlich?
Auch wo ist denn das in welchem Gewerbe anders? Erstmal. So, und in der Öffentlichkeit wird vieles, da wir ja eben zur Hysterie, warum sind wir alle hysterisch? Weil diese Medienflut Aufmerksamkeit braucht.
Ja.
Und nur wer Aufmerksamkeit kriegt, kriegt Geld, kriegt Werbung, kriegt, ne? Und so. Und deswegen ist es wichtig, dass man ganz hysterisch, alles immer ganz hysterisch betrachtet. Ich empfehle es niemandem mehr, für die Medien tätig zu sein. Niemandem. Weil die Perspektiven dort, eine ordentliche berufliche Laufbahn hinzulegen, sind denkbar schlecht.
Mhm.
Ganz, ganz wenige. Ich sage jetzt mal gefühlt 10-15% derer, die für Medien tätig werden oder jetzt starten, für Medien tätig zu werden, können damit auch mal vernünftig leben. In den Medien zu arbeiten, empfehle ich niemandem.
Du hast Gott in der Zwischenzeit schon einmal erwähnt.
Ja.
Den würde ich jetzt mal gerne mit reinnehmen hier ein paar Minuten.
Wollen wir reinlassen?
Ja, ja, ja.
Okay, ja, gerne.
Einstiegsfrage, was bedeutet er dir?
Ach, was bedeutet dir die eine der wichtigsten Erfahrungen oder ich sag schon mal die wichtigste Erfahrung und die bewegendste Erfahrung im Leben? Die bedeutet viel. So. Und dann gibt's dann immer bei gläubigen Christen so meiner Couleur, ich komme ja so ein bisschen oder bin in den freikirchlichen Bereich auch reingerutscht, da gibt's dann dramatische Aussagen für die Leute, die ganz normal, die so ihren ganz normalen Glauben haben oder die gar keinen haben, da klingt das dann alles so dramatisch. Deswegen will ich das auch alles nicht überhöhen, aber ich kann dir schon sagen, wenn bei mir die Hütte brennt, also irgendwas schief liegt oder gar nicht mehr geht, dann bete ich. Nicht nur dann, aber dann gibt's aber, ne?
Hm.
Und es hilft.
Hm.
Ich werde ruhiger. Und meistens brennt die Hütte nicht ab. Also jedenfalls bislang ist sie nicht abgebrannt. Hm. Und es lag nicht an meiner Genialität und an meinen tollen Dingen und so. Häufig gucke ich zurück und sage, oh, wow, wie ging trotzdem? Und ging trotzdem weiter und dies und das. Das mal so zu den ganz normalen Erfahrungen, die ich mit dem Glauben mache. Das ist kein buddhistischer Glaube, das ist kein esoterischer Glaube, sondern es ist schlicht und einfach der christliche Glaube an den auferstandenen Jesus. Zu dem bete ich und dann gibt es da natürlich noch den anderen, den Gott, den Gottvater und den Heiligen Geist. Das ist die Trinität. Alles ein bisschen merkwürdig, so richtig in 3 Sekunden kann ich es auch nicht erklären, hat aber Sinn, macht Sinn.
Das so, ist schön.
Das ist meine Erfahrung, so, also um es abzukürzen. So,
gab
und dann.
Es, ja, Entschuldigung,
ja,
bitte.
Ja, hilft also, ne? Wenn andere Leute sagen, doch, wenn du glaubst, ich kann es nicht, aber wenn es dir hilft, dann mach mal. Ja, genau, so mache ich es auch.
Mhm. Gab es in deinem Leben ein Leben, bevor du Christ geworden bist und einen Punkt, an dem sich das für dich entschieden hat?
Natürlich, natürlich. Das ist. Wirklich ein Vorher und ein in gewisser Weise Nachher. Und entschieden hat sich das durch eine kleine Krise, größere Krise. Das ist alles virtuell so. Da, wo ich mein Lebensglück reingelegt habe, das hat nie funktioniert. Das hat mich nie befriedigt. Da war kein Frieden. Ne? Der Frieden steckt da ja drin, das Wort. Und dann hatte ich irgendwann auch eine esoterische Phase. Sehr gut. Ich habe angefangen zu meditieren. Das hat mich spirituell geöffnet.
Mhm.
Das war diese Meditation nach Maharishi, also so also eine hinduistische Meditation, könnte ich jetzt genauer erläutern, aber wie gesagt, hat mich aber auch nicht, also führte auch nicht dazu, dass die Konflikte, die ich innerlich hatte, dass die beigelegt worden sind. Dann hatte ich eine Freundin und der habe ich das so gesagt, du warst da auch irgendwie, hast da, ja, sagt sie, ich war bei so einem Glaubensgrundkurs. Also ja, das ist ja interessant, wie, wo, was Glaubensgrund, was kann man denn da lernen? Ja, wie man so betet und ich sage, ach, das kann man lernen. Mhm. Ja, sagt die, wird dir beigebracht in einem Glaubensgrundkurs. Die war so ganz schlecht, hat es ganz schlecht gemacht. Ich sage, das will ich wissen.
Mhm. Mhm.
Und das wollte ich dann wissen und dann habe ich so einen Glaubensgrundkurs gemacht bei Wolfram Kopfhammann.
Ach.
Den kennen einige.
Ja, natürlich.
Der ja auch leider nicht mehr lebt.
Ja.
Oder beziehungsweise vorangegangen ist, sagen wir ja, glaube ich. Mhm. Und ja, das war faszinierend. das war faszinierend. Und da habe ich auch diesen Schritt, diesen Glaubensschritt gemacht, dass ich gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mal all den Dreck und ich bitte dich auch für den Dreck und den Mist, den ich gemacht habe, um Vergebung, das alles aufgeschrieben auf einem, in einem Brief. Das übrigens empfehle ich jedem, der sagt, das mit dem Jesus, schreib mal einen Brief an Jesus. In unserem Alter schreibt man ja keine Briefe mehr an den Weihnachtsmann. Also in dem Moment, als ich anfing, das so zu schreiben, lieber Herr Jesus, da ging was los, das war, werde ich nicht vergessen innerlich. Und das ist bei jedem übrigens, der eine ähnliche Erfahrung macht, nur ähnlich. Es ist immer ganz anders.
Wann war das?
Du stellst Fragen. Das war 91. 90, also nee, 91. 91 war das, ja.
Wenn man dir so zuhört, während du reflektierst, dich erinnerst, erzählst, zurückblickst auf dein Leben, bekommt man den Eindruck, dass du unter wahnsinnigem Veränderungsstress immer wieder gestanden hast und auch ganz viel Unzufriedenheit hattest in deinem Leben. Kommt das, habe ich das richtig wahrgenommen oder völlig falsch?
Nein. Also das ist ein, ja, natürlich. Also da hat der Glauben sehr viel mehr Frieden reingebracht. Ja, das war früher für mich innerlich, da gab es ja gar nicht, ja, wo wolltest du denn deinen Unfrieden loswerden?
Würdest du sagen, dass du einen deutlichen Unterschied zu deinem Leben als Christ im Vorher siehst?
Ja, aber nicht so nach dem Motto, klick jetzt, glaube ich, und ach, alles ist gut, weißt du, na? Ja, und manche sagen, wenn ich so in christlichen Kreisen heute manchmal so ein bisschen loslege, ne, so in meiner Art, wie ich ja geschaffen worden bin, dann sagen manche, oh, das klingt aber jetzt danach, so wie du, das klingt aber nach Konflikten und da bist du noch verletzt. Und ich sage, nee, man muss ja nicht immer gleich alles das sein.
Ja.
Nur weil ich mal sage, Entschuldigung, ein Misthaufen bleibt ein Misthaufen, auch wenn man ihn mit frommem Blattgold überzieht. Ja. Entschuldigung. Ja, weil wir so viel Mist erleben, eben doch, weil wir eben in einer gefallenen Schöpfung sind. Es ist ja okay. Ja. Und wir haben ja das Privileg, also zumindest dem Mist, den ich noch verzapfe, der wird mir ja noch nicht mal so vorgehalten, wie ich es eigentlich verdienen würde manchmal. Sondern ich kann damit zu diesem Gott kommen, diesem heruntergekommenen Gott Jesus, der sich auf Augenhöhe mit uns begeben hat. Das nennt man ja, man nennt ihn, wenn du das mal auf der Zunge zergehen lässt, den vom Himmel heruntergekommenen Gott. Das ist er. Tja, Wahnsinn. So, nein, also da hast du völlig recht. Ja, klar, logisch. Ich habe auch jetzt noch mit Kindern, mit diesem Medienjob, der es letztendlich immer noch bei mir ist, viel Veränderungsdruck, viel, ja, manchmal viel Aufregerthemen, wenn du so willst. Aber ich komme sehr viel schnell runter, sehr viel schneller runter, ja. Und also habe jeden Tag Grund, dankbar zu sein, das muss man auch dazu sagen. Ich sage jeden Tag danke.
Und diese Lebenslinien, die kommen heute ja nochmal in einer neuen Form ganz wunderbar zusammen. Wir hören mal ganz kurz rein.
Ja, hallo, ihr hört True Young Radio. Ich bin Uli Harras.
Unverkennbar deine Stimme. Dein Name wurde ja auch genannt.
Ja.
Du machst noch immer Radio oder mal wieder Radio?
Wieder. Das ist Gott. Also diese Nummer, so hat er mich, so führt der mich. Also bei mir funktioniert das nicht so, dass drei jüngere, ältere, wie auch immer in der Gemeinde auf mich zukommen nacheinander und sagen, du, ich habe den Eindruck, ne, oder Gott sagt mir, da stellen sich bei mir sowieso die Nackenhaare auf bei dieser Formulierung, Gott sagt mir das. So funktioniert das bei mir nicht. Ich habe so viel überschüssige Energie, ich muss das abarbeiten. So, und das Radio hatte ich beiseite gelegt. Dann kam vor 2-3 Jahren, aber die, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wo kam True originär her? Ach so, jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich das Konzept geschrieben habe. Den Anstoß, den gab es aber. Habe ich ein Konzept geschrieben, Moment mal, es gibt Jugendradio, junge Musik, aber kein Jugendradio, also mit den Themen und christlich schon gar nicht. Habe ein Konzept geschrieben, bin damit in der christlichen Szene rein, rauf, runter, hier, da, ohne Resonanz. Habe ich gesagt, Gott, wunderbar, alles klar, nicht von dir, wunderbar, lassen wir es sein.
Ja.
Dann kam ein Jubiläum unserer Jugendfunksendung. In diesem Zusammenhang, ich verkürze ganz stark, das ist ein Prozess von über einem Jahr, habe ich neue Techniken, also neue Plattformen kennengelernt, wo man ohne GEMA und große Schwierigkeiten eigentlich Radioprogramm verbreiten kann.
Ja.
Das eine ist die Mixcloud für die interessierten Zuhörer und die Geneigten, und das andere ist Laut FM. Da kannst du dir ganze Sender zusammenstellen. Und die leben von jeweils verkauften Dateien oder bei Laut FM ist es richtige Radiowerbung und so weiter. Davon leben die, alles hochseriös. So, und dann kriegte dieses True einen neuen Schub durch Corona, weil meine Partnerin, meine 50% Partnerin Maren Hoffmann-Rothe, auch fromme Radiokollegin und Medienschaffende.
Jesus House Moderatorin.
Man kennt sie. der habe ich dann irgendwann die Frage gestellt. Die sagte irgendwie, oh, wir haben Corona und wir müssen und jetzt wäre doch und hm. Und ich sage, Maren, hast du jetzt gefühlt einen Tag die Woche? Hast du den? Den müssen wir dann nämlich investieren, um das einigermaßen hinzubekommen. Sagte sie, dann machen wir das. Und so begann True. Und dann beginnt der ganz, ganz lange Weg durch die Jugend. Vereinigungen, Verbände, die christlichen.
Ja.
Und da sind wir jetzt dabei, den gerade zu beginnen.
So, halt. Nochmal kurz ein bisschen geraffter, Uli. True Radio ist Radio für junge Leute, für Jugendliche.
Ja.
Mit christlichem Background, mit christlichen Themen, mit christlichem Anspruch.
Ja.
Mit säkularer Musik als auch mit sogenannter christlicher Musik.
Dahinter steckt ein System, also das Christliche soll nicht so verschreckend sein. Also wir wollen keine Christen bespaßen.
Ja.
Das wollen wir nicht. Da gibt es genug.
Ja.
Sondern die Situation ist ganz einfach beschrieben im Konzept. Ein christlich geprägter Jugendlicher hat natürlich, ich wünsche es ihm sehr, auch nicht christlich geprägte Freunde. Und die verabreden sich zum Hausaufgaben machen oder arbeiten für die nächste Mathearbeit. Und dabei wird heutzutage entweder Fernsehen geguckt, Computer gespielt oder Radio gehört. Das wird alles parallel gemacht.
So,
und dabei läuft True und der nicht christlich geprägte sagt, ey, was ist das für geile Mucke? Weil es gibt sehr tolle Musik, christliche Popmusik, meistens aus den USA. Super, absoluter Top-Standard. Auch aus Deutschland gibt es ein paar Sachen. Gemixt mit Chartmusik. So, und der sagt, was ist das denn? Und sagt, ja, das ist hier True und so. Und die machen so ein bisschen, die machen so ein bisschen Kirche zwischendurch.
Die machen
so ein bisschen. Und so CVJM und so ein bisschen. Aber manchmal ist das echt interessant. Ja. Ah. So. Und alle 30, 40 Minuten kommt ein kleiner Impuls.
Ja.
Und wenn du Bock hast, dann gehst du in die Mediathek von trueyoungradio.de und kannst dir längere Beiträge darüber anhören.
Und das Besondere ist, Jugendverbände wie der EC, der CVM, das Jugendwerk von Gemeinde XY, die können jetzt bei euch Sendezeit sozusagen buchen und blocken
und
bespielen oder?
Um Gottes Willen, das klingt ja so, das klingt ja fast schon kommerziell. Nein, die denken auch, wenn du True hörst und da läuft dann Werbung von Aldi und Mercedes, denken auch, wir stopfen uns die Taschen voll. Nein, alles nicht der Fall. Müssten wir eigentlich viel häufiger und viel deutlicher sagen. also diese Werbung, wie gesagt, damit finanziert man die Verbreitung, denn Musik in der Öffentlichkeit zu spielen, da musst du unter anderem GEMA bezahlen und wenn man einen Sender verbreiten will, sind das auch technische Kosten.
Ja.
Gibt es ja alles nicht umsonst.
Und das übernimmt bei euch Laut FM.
Das macht Laut FM mit der Werbung, die sie da reinspielen.
Ja.
So, weil sie das nicht nur bei uns tun, sondern bei 2.000, 3.000 anderen Streams, die sie so generieren. Und dann ist das in Masse, wenn sie dort überall die gleiche Werbung reinspielen, ist das wie so ein kleiner Lokalsender von einer mittleren kleinen Stadt. So viel hören da gleichzeitig zu. So rechnet sich das.
Ja.
So. Und wir haben einen Sponsor, der so ein bisschen die Kosten, die hier und da entstehen, ausgleicht. Das ist auch wieder von Gott geschenkt, sage ich mal so platt.
Ja.
Die Jugendverbände zahlen gar nichts.
Ja.
Irgendwann wünschen wir uns, dass sie, wenn sich das etabliert und wenn das auch wirklich noch breiter genutzt wird, wünschen wir uns, dass sie mit einem kleinen Beitrag, wir reden hier über 400 € für ein CVJM in Kassel. Ne? Also wenn die im Moment müssen sie selbst damit rechnen.
Ja.
Die wollten das schon so machen.
Aber die liefern euch auch dann entsprechende Inhalte.
So habe ich das verstanden. Das ist viel wichtiger. und die Verbreitung, da wir kein Geld in die Bewerbung der Verbreitung reinstecken. Das ist nämlich das Nächste. Wenn du irgendwas machst im Internet, kannst du mit zwei Dingen das verbreiten, wie bei Facebook. Du machst jeden Tag viel Content und machst und tust und steckst da unglaublich viel Zeit rein. Oder du buchst Werbung. Und damit kriegst du auch Verbreitung.
Und eure Vision ist es sozusagen, dass über einschlägig christliche Haushalte, aber auch mit diesen vernetzte ganz andere Menschen ohne christlichen Background euer Radio hören und lebenswichtige Impulse für ihr Leben bekommen. Vielleicht sogar
Ja, das klingt schon wieder sehr dramatisch, aber natürlich wünschen wir uns das, wenn jemand, wir machen so eine kleine Beratungssendung oder dieses oder jenes oder hier und da reden wir.
Ja, also mal Verzeihung, ich habe ja nach einer Vision gefragt, also da in einer Vision erwarte ich immer Dramatik, wenn mir jemand eine Vision darstellt und verkauft, in der keine Dramatik drin ist, dann würde ich das mal ein nettes Zielvorhaben vielleicht nennen. Oder
Helmut Schmidt hat gesagt, Leute mit Visionen sollen zum Nervenarzt gehen.
Ja, aber Leute ohne Visionen sind üblicherweise auch keine Christen.
Ja, aber ich verstehe mich bitte richtig. Ich kann hier hehre Ziele formulieren. Das Ziel wäre schon zu sagen, ja, das wäre schön, wenn viele christliche Jugendliche das einfach, christlich geprägte Jugendliche das einfach laufen lassen, sich an der Musik erfreuen, auch an der Mischung. Naja, genau. Und zufälligerweise ein paar andere da mit reinhören, auch.
Ja. Und ihr dabei halt genau. Multiplikatoren für euer Programm.
Absolut.
Auf diese Pointe wollte ich doch eigentlich hinaus.
Ach so,
und wenn du mir nicht mit Helmut Schmidt dazwischen gekommen wärst, hätten wir den Punkt schon längst geschafft. Ihr braucht Multiplikatoren, ihr braucht Haushalte, die den Sender hören, ihr braucht Jugendliche, die den Sender hören, die euch wahrscheinlich auch ein bisschen contentmäßig näher stehen, um das dann selbst zu verbreiten. Und ihr bietet professionell gemachtes Radio mit unter anderem auch christlichen Impulsen.
Nee, das sind christliche Impulse.
Was bitte?
Fast ausschließlich. Das sind christliche Impulse, fast ausschließlich.
Ja.
Und wenn sich das nicht von selbst verbreitet, dann habe ich irgendwie falsch gehört. Denn ich habe irgendwie gehört, mach mein Radio. Da habe ich gesagt, so jetzt muss ich auch zum Nervenarzt. Das ist eine Vision.
Naja,
das ist die Vision, die dahinter steht, dass ich irgendwann dieses Ding höre. Ich hab das ganz
selten. So, und hat Helmut Schmidt jetzt recht oder nicht? Jetzt muss ich entscheiden.
Wie immer, ja und nein. Natürlich hat er recht. Natürlich sind wir verrückt. Was glaubst du, was wir für Zeit hier rein investieren in das Ding? Das geht zum Teil auf keine Kuhhaut.
In diesem Augenblick, wo wir miteinander sprechen, läuft es ja. Es läuft ja rund um die Uhr.
Ja.
Das heißt, es sind vorproduzierte Sendungen oder was?
Ja, natürlich. Ja,
und klar. Ein Computer generiert die Musik, die dazwischen gespielt wird, oder?
Nee, die muss von Hand eingespielt werden. Jeder Titel, den du dort hörst, jeder Musiktitel, wird von Hand bearbeitet, sonst wird es nicht so wie Radio klingen. Da werden Jingle reingespielt, also Station-IDs reingespielt oder die Dinger müssen in der Regel eigentlich auch vom Ende und vom Anfang her gekürzt werden, sonst wäre das so ein Lochteppich wie bei Spotify, wenn du deine Liste abhörst, da gibt es immer die 3 Sekunden dazwischen.
Ja.
Und das ist dann kein Radio. Aber ein Computer mixt diese Titel dann automatisch und mixt auch die Wortbeiträge, aber das muss auch händisch alles programmiert werden. Das läuft nicht irgendwie so, kippst es irgendwie rein und kommt und du sagst so, bitte Radio, bitte flott, bitte weniger flott und so. So einfach geht's nicht. Aber im Prinzip kannst du das alles steuern.
Mehr Informationen auf trueyoungradio.de. Hören geht's auf laut.fm/true und wahrscheinlich auch noch auf ein paar anderen Plattformen, radio.de zum Beispiel, den entsprechenden Radio-Apps etc. Ich habe noch ein letztes Motiv mit dir vor, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Du stehst ganz kurz vor deinem 60. Geburtstag.
Ja.
Wann war das nochmal? Im März oder April bist du 60?
Ja, im März.
Anfang März. Ich habe im März ebenfalls Geburtstag. Ich werde erst 44. Ich möchte fragen, wie fühlt sich das an, kurz vor seinem 60. Geburtstag zu stehen?
Boah, für mich überhaupt kein Thema. Ich bin später Papa, von daher werde ich eh auf Trab gehalten von morgens bis abends. Meine Frau ist etwas jünger als ich.
Mhm.
Und deswegen ist das Alter für mich irgendwie bis auf die Zipperlein, die hier und da kommen, ganz natürlich, aber auch da bin ich gesegnet im Vergleich zu anderen, Jüngeren. Für mich ist das Alter höchstens so eine Nummer, ja, da gibt's mal Falten im Gesicht. Ja, doch, die werden mehr, ja. Aber gut.
wenn jetzt in deinen 60er Jahren der WDR oder der NDR oder eine andere große Anstalt nochmal bei dir anklopft und sagt, Uli, wir haben uns das überlegt, du bist unsere Radiostimme, wir geben dir das Format von bis unter diesem Titel, würdest du da nochmal anbeißen?
Also da kann ich dich beruhigen, der NDR wird mich nie wieder mit spitzen Fingern anfassen. Erstens bin ich ein frommer Sektierer.
Ah, das kommt
dazu. Zweitens bin ich ehrlich und offen und klar. Auch bis zur Schmerzgrenze. War das auch in öffentlichen Äußerungen über den Norddeutschen Rundfunk?
Ja.
Der momentane Intendant des Norddeutschen Rundfunks findet mich, gestattet, dass ich ehrlich bin, zum Kotzen.
Ah ja.
Von daher wird das nie der Fall sein, dass mich einer anfragt. Und da muss auch ehrlich sagen, würde ich mir sehr überlegen.
Und sonstige also, Hobbys?
Das normale Programm schon gar nicht, ne?
Sonstige Hobbys, die du in den nächsten 10 Jahren noch ausleben wirst?
Nein, das ist ja das Schöne. Mein Beruf ist meine Leidenschaft.
Verstehe. Aber ich versuche es nochmal mit meiner Frage, denn die bezog sich auf dein Privatleben. Sonstige Hobbys, die du in den nächsten 10 Jahren noch ausleben wirst?
Nee, habe ich keine Zeit zu.
Also hast du wirklich keine Zeit zu?
Nee, ich habe weder was. Was würdest du vermuten, was ich für ein Hobby habe? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ich kann mir vorstellen, dass du gerne mal ein Glas Wein trinkst und dass du ein gutes Buch liest dabei.
Ja.
Dann bist du ja in der Nähe vom Deich, dass du vielleicht ein bisschen irgendeine dieser windunterstützten Bewegungsformen vielleicht ausgeprägt hast. Wattwandern mit Uli Harras, aber privat halt.
Lustig.
Und dann vielleicht spielst du gerne mal eine Runde Tennis mit deiner Frau.
Wow, du hältst mich für sportlich. Das ist mir noch nie passiert. Hm? Nein, bin ich so gesehen nicht. Nein, aber du, mit dem Wein hast du recht, ja. Und wenn ich dann wenn ich was angeben müsste, wo viel Zeit manchmal, ne, so verstreicht, ohne dass ich es merke. Und da bin ich auch sehr dankbar, wenn ich mit meiner Frau rede. Wir können ohne Probleme 3 Stunden am Stück.
Ja, das ist
über
ein großes
Höchstchen,
Glück.
Stöckchen,
ne?
Und wie sind wir noch darauf gekommen?
Ja.
3 Stunden und dann gucken wir auf die Uhr und sagen, oh no, wenn wir jetzt und morgen früh und das Hamsterrad, ein kleines haben wir auch, ein kleines Hamsterrad.
Ja.
Ja, das ist also, wenn du so, das ist ja kein Hobby. Ne?
Das ist aber ein großes Lebensglück, was du gerade beschreibst. Ne?
Absolut. Ich bin mir dessen bewusst und sehr dankbar.
Uli, unsere Stunde ist voll.
Ach was.
Hast du dich als Radiomoderator, der du eigentlich bist, zu Gast in einer radioähnlichen Sendung wohlgefühlt?
Ja, ja. Also ich genieße das sehr. Und war alles super. Also.
Ich freue mich, dass du mein Gast warst und dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir von mir, den du nicht kanntest, eine Einladung hast zustellen lassen, dass du pünktlich warst, dass du einfach da warst, sofort zugesagt hast. Und es war mir wirklich eine kleine Ehre, mit jemandem, den ich früher aus dem Radio kannte, eine Stunde lang talken zu dürfen. Ich wünsche dir in deinem Schaffen und für deine Familie, für dich persönlich alles, alles Gute. In diesen Tagen Gesundheit bleibend. Und den Segen Gottes.
Herzlichen Dank, lieber Martin. Das kann ich nur erwidern. Auch dir wünsche ich das, dass du mit diesen Gesprächen vielleicht manche Leute inspirierst.
Danke.
Das ist eine ganz wertvolle Sache.
Ja.
Und danke dir dafür deinen Einsatz. Danke dir für die Einladung und die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Es kam mir vor wie eine halbe Stunde. Also es kam mir überhaupt nicht so lang vor. Ich gucke hier auf die Uhr und sage, oh.
Tja,
tatsächlich,
das hast recht. Das klingt ja danach, als müssten wir nochmal mit ein paar Monaten Abstand vielleicht in eine Verlängerung gehen.
Können wir gerne tun.
Welche Themen hätten wir denn heute nicht besprochen, die wir dann aufgreifen?
Für mich ist das wichtigste Thema, das manche Leute haben, die nicht so gläubig sind und trotzdem zugehört haben, wie kriege ich diesen Glauben?
Okay.
Wie komme ich da ran? Und da sage ich ganz einfach, fang an mit Jesus zu reden. Ganz normal, so wie wir miteinander reden. Du wirst eine Antwort bekommen. Und wenn du keine bekommst, ich bin so gut erreichbar übers Internet. Google mich mal ab. Du kriegst irgendeine E-Mail, du kriegst das. Oder eine Telefonnummer sogar. Und wenn bei dir nichts passiert, dann bitte ich um eine Rückmeldung, weil dann darf ich sowas nicht mehr öffentlich behaupten.
Okay, gut. Alles klar, Uli. Zweite Jahreshälfte 2021. Wir nehmen den Faden nochmal auf.
Gerne, Martin.
Für heute bedanke ich mich. Alles Gute dir. Bye, bye.
Ich danke dir auch. Gottes Segen. Bis dann. Ciao.
Gibt noch einen kleinen Nachklapp von mir. Ich bin Martin Scott, gehöre zu Wunderwerkes Referententeam und bin der Host von Wunderwerke Skyped. Seit Beginn der Corona-Pandemie, also seit März 2020, sende ich dieses Format und bin allen Gästen sehr dankbar, die hier bislang Rede und Antwort gestanden haben und ihre Zeit investiert haben für Wunderwerke Skyped. In dem, was wir mit Wunderwerke eigentlich machen und bewegen wollen, mit unseren Veranstaltungsformaten und unserer Beratung und unserem Coaching und unseren Gottesdienstbeiträgen und mit unseren Trainings und Schulungen, sind wir seitdem ziemlich lahmgelegt. Gemeinde, Jugendarbeit und Kirche, Schule und andere soziale Träger, die zu unseren Auftraggebern gehören, fallen seit März 2020 ziemlich flach. Daher konnten und mussten wir seit letztem Jahr circa alle 14 Tage eine neue Sendung von Wunderwerke Skype senden, um weiterhin auf uns aufmerksam zu machen, um weiterhin etwas darzustellen und abzuliefern, das einen Wert für Hörer darstellt, um einen Grund zu haben, um Spenden bitten zu können, die uns unsere Honorarausfälle ersetzen. Und ehrlich gesagt, mir persönlich hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht seitdem. Viel mehr Hörer, als wir gedacht haben in den letzten 1,25 Jahren unseren Podcast eingeschaltet, abonniert und folgen ihm bis heute. In der Schweiz beispielsweise konnten wir unsere Hörerschaft seitdem allein auf Spotify um 700% erhöhen. Und tatsächlich haben uns die zusätzlichen Spenden, die wir letztes Jahr erhalten haben, ziemlich auf den Cent genau durch das letzte Jahr getragen. Momentan sieht es so aus, als könnten wir das 14-tägige Veröffentlichungsintervall nicht mehr ganz aufrechterhalten. Für alle Fans von Wunderwerke Skype ist das natürlich erstmal eine betrübliche Nachricht, aber die gute wiederum hierbei lautet, wir geben das Format nicht auf, wir machen damit weiter. Uns gefällt es, es passt gut bei uns rein, wir haben so viel Resonanz erhalten. Wir haben in Zukunft nur nicht mehr so ganz viel Zeit, so regelmäßig eine neue Sendung herauszubringen. Und das ist für Wunderwerkes Arbeit insgesamt eine sehr gute Nachricht. Denn nach unserer Sommerpause, die bald beginnen wird, sieht es so aus, als würde ganz langsam unser eigentliches Geschäft wieder zurückkehren. Dennoch benötigen wir für dieses Jahr insgesamt noch so um die 30.000 Euro an Spenden, um auch dieses Jahr zu überstehen. Wenn du kannst und wenn du magst, dann trage bitte dazu bei, dass wir dieses Ziel erreichen. Ich persönlich bin da sehr optimistisch und gelassen. Das liegt aber auch daran, dass uns die vielen Wunderwerke Skype-Hörer im letzten Jahr nicht haben hängen lassen. Heute könnte ein guter Tag dafür sein, um diesem Beispiel zu folgen, gell? Noch ganz schnell ein Ausblick. Wie gewohnt erscheint auf diesem Kanal als nächstes wieder eine Scott und Gott-Folge aus dem Speicher der für Bibletunes produzierten Episoden, ehe dann die nächste Wunderwerke-Skype-Sendung folgen soll. Und wen haben wir da alles noch im Schrank? Bettina Becker haben wir da, Marco Michalzig, Maren Hoffmann-Rothe, Martin Hühnerhoff, Matthias Hühnerbein war zu Gast, Moritz Brockhaus, Sarah Wetscherer, Sigmar Borchardt, Ulrich Pazani und Veit Klasberg. Sie alle haben sich hier bei mir bereits die Ehre gegeben. Und aktuell läuft auch noch eine Anfrage an Marius Müller-Westernhagen. Kein Witz, aber in meiner Anfrage habe ich aus Versehen das Müller weggelassen. Ich glaube, das wird nichts. Wir hören uns bald wieder und bis dahin hab eine möglichst fröhliche, ernsthafte, gesunde, mitmenschliche, liebevolle, sommervolle, sonnenreiche, gottgesegnete Zeit.